Ein sonniger und windiger Tag im Spätsommer hier in Amphitheater. Das ist kein Amphitheater im klassischen Sinne, sondern eine Ortschaft ungefähr 200 Kilometer westlich von Melbourne. Und ich stehe hier in Gavarni, das ist eine Oliven- und Kapernfarm. Und vor mir steht die Besitzerin, die Betreiberin dieser Farm, Antje Clark. Hallo Antje.
Hallo, ich bin Produktionsmanager, das heißt, ich sehe, dass die Kapern gepflückt werden und gesund gehalten werden. Und reinige sie dann und sortiere sie und dasselbe eben auch mit den Oliven.
Es ist eigentlich sehr außergewöhnlich und ungewöhnlich, dass es eine Kapernfarm gibt, eine Kapernplantage quasi. Ja. In Australien habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört davon. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, da ist ein Mann, der wurde von der CSIRO nach Europa geschickt, um die Kapern in Europa zu überprüfen und sehen, ob man die hier auch anpflanzen könnte. Und der hat dann eine spezielle Art von Kapern entwickelt hier, die heißt Euroa. Die Pflanzen, die wir hier haben, sind auch von ihm und die sind ohne Stacheln, weil viele von den Kapern in Europa haben eigentlich Stacheln, sind sehr schwierig zu pflücken. So hier, jetzt, wir gehen jetzt mal rüber aufs Feld und schauen uns die mal an.
Also bevor wir gehen, ich dachte immer, Kapern, die kommen von Kapuzinern, von der Kapuzinerpflanze, aber das sind andere hier.
Nein, das ist eine ganz andere botanische Art.
Ja gut, dann gehen wir jetzt zu dieser Kapernfarm. Das ist nicht riesig, sondern ich sehe hier halbierte Fässer, die als Blumentöpfe agieren und die sind alle in einer Reihe aufgestellt, ungefähr 10, 2, 4, 6, 8, 10 Reihen.
Also wir haben 100 Pflanzen, also 100 Kapernpflanzen.
Wie viele Kilos Kapern gibt es dann hier pro Ernte?
Wie viele Kilo? Ich denke, vielleicht über die ganze Erntezeit, vielleicht 30 Kilo. Aha. Und die werden ja in kleinen Mengen verkauft, also ganz wenig Leute kaufen jetzt ein ganzes Kilo, außer Restaurants. Und wir haben nur einige Restaurants, die hier unsere Kapern benutzen.
So, jetzt sind wir mitten in der Plantage vor diesen Fässern mit diesen sehr dickblattigen Pflanzen. Das ist fast wie ein Kaktus schon fast.
Ja, die Blätter halten das Wasser. Deswegen fühlen sie sich so gummiartig an. Und die kleineren, also die Pflanzen, die gepflückt werden, sind ja nur die ganz kleinen. Wenn die größer werden, dann entwickeln sie sich in Blüten und dann bekommt man die Kapernbeere. Das ist die Kapernbeere.
Also hier ist eine ziemlich große...
Ja, das ist eine Beere, ja, die erste Beere hier, die du siehst. Und die werden natürlich etwas größer. Die ist nicht die eine, die sieht nicht so gut aus. Aber ja, die Blüte, die schießt einen Stamm raus und aus dem Stamm wird dann die Beere.
Aber die Kaper, die eigentliche Kaper sieht so aus, wie man sie kennt.
Ja. Die Kaper, wie man sie kennt, ja. Und wie zum Beispiel die pflücke ich jetzt, die ist die richtige Größe, die ist schon etwas zu groß hier, die lassen wir in eine Blüte werden. Ja, weil wenn die dann zu groß sind, dann, die meisten Leute mögen die Großen nicht, die mögen nur diese Kleinen. Und deshalb werden nur die Kleinen gepflückt.
Aber die Haupterntezeit, die ist jetzt vorüber, die ist vorbei.
Vorüber, ja. Ja. Jetzt ist nur noch, es sind jetzt nur noch wenige Kapern an den Büschen. In Europa wachsen die ja auch aus den Wänden, an den Gebäuden und so hängen die über Balustraden und so. Und auch Büsche im Feld, wo die europäischen Frauen die pflücken. Aber hier müssen die gepflanzt werden. Die wachsen nicht wild in Australien.
Und Sie sind hier die einzige Frau, die sich um diese Plantage kümmert. Also so wie in den südeuropäischen Ländern. Die Frauen pflücken sie, haben Sie gerade gesagt. Ja. Und Sie pflücken sie ganz alleine?
Ja, ich pflücke sie hier jetzt alleine. Ab und zu habe ich mal Hilfe. Und natürlich ist es so, dass die Kapern normalerweise in Europa im Boden wachsen direkt und sehr flach sind. Das heißt, man muss sich hinknien, um die zu wachsen. Und deshalb haben wir sie ja in diese Trommeln gepflanzt, damit die etwas höher sind, damit man nicht ganz auf dem Boden liegen muss.
Ja. Wie geht es dann mit der Bewässerung? Also hier sehe ich einen Schlauch, der sich da über diese Fässer schlängelt.
Nein, wir haben hier richtige Bewässerungsanlage. Wir haben einen Damm ganz in der Nähe. Und da gehen dann diese großen Pipelines, wie nennt man die?
Wasserleitung.
Ja, Leitung, ja. Und da sieht man dann diese kleine Schläuche, die werden um die Pflanze rumgewickelt, damit die Pflanzen bewässert werden im Zentrum. Weil die sind Kanister, in denen die gepflanzt sind, die sind ja unten offen. Das heißt also, wenn die Pflanze stark genug ist in der Pflanze selbst, also in diesem Kanister, dann bohrt sie sich auch in den Boden. Aber wenn man die direkt im Boden tun würde, die lieben eigentlich sandigen Boden. Und unsere Plantage hier ist in einem Boden, der sehr hart ist. Und dadurch müssen wir der Pflanze Chance geben, erst die Stärke zu bekommen, dass die Wurzeln so stark werden, dass sie dann in den Lehmboden eindringen.
Das ist ja nicht Ihre einzige, Ihre Haupteinnahmequelle hier, sondern Sie machen das eher aus Freude an der Sache? Oder wie professionell machen Sie das?
Ja, das ist es. Wir haben Olivenbäume gepflanzt. Das war eigentlich unsere Idee, dass wir eben nur Olivenöl machen. Und die Carpen kamen eigentlich nur dazu, weil wir das Land dafür hatten. Und dann war natürlich die Idee, wir kümmern uns und wir probieren mal die Carpen aus. Mhm. Es gibt noch einige Plätze hier in Australien, wo die Carpen anpflanzen. Da ist noch ein Platz an der Grenze zwischen New South Wales und Queensland. Das soll ganz groß sein, da war ich noch nicht. Aber der Mann, von dem wir die Pflanzen kaufen, der ist in Adelaide und der hat auch eine kleine Plantage. Und wir haben noch jemand hier in der Nähe, der Carpen anpflanzt.
Ihrem Dialekt nachzuschließen, kommen Sie eher aus dem Süden Deutschlands, Bayern,
ja,
tippe ich mal?
Vom nördlichen Bayern bin ich. Ich komme aus Würzburger Gegend, also es ist Weinland wirklich und hat eigentlich mit Carpen nichts zu tun.
Ja. Hätten Sie sich das jemals vorgestellt als Kind oder als junges Mädchen, dass Sie jemals eine Carpenfarm betreiben werden? In Victoria, in Australien?
Nein, actually, eigentlich eher Olivenfarm, weil das war mein Sohn und meine Idee immer, dass es schön wäre, eine Olivenfarm zu haben. Und Australien hat natürlich das perfekte Klima dafür. Aber auch hier ist es wieder, dass die Erde hier in unserer Gegend eben sehr hart ist. Wir sind gegenüber den australischen Pyrenäen. Und deswegen heißt unsere Firma Gavani, weil Gavani ist ein Ort in der französischen Pyrenäen. Und nachdem wir bei den australischen Pyrenäen sind, dachten wir, ist vielleicht ein guter Marketing-Effekt.
Da muss ich noch erwähnen für die Hörer, die nicht wissen, wo, dass es auch Pyrenäen gibt hier in Australien, also im Bundesstaat Victoria. Ist das einer der Hauptgründe, warum Sie sich gerade hier niedergelassen haben für diese Carpenfarm?
Nee, es war eigentlich nur, dass mein Sohn in der Gegend hier gereist ist und er hat diese wunderbare Farm gesehen zum Verkauf. Und da war eigentlich nichts, es war nur leerer Fleck, aber ein sehr schönes Steinhaus. Und das gab ihm die Idee, dass er das vielleicht kaufen möchte, weil er nur in Melbourne immer gewohnt hat. Ja, und dann fing man eben an, Sachen anzupflanzen. Weil was macht man schon, wenn man hier 10 Hektar hat und man sitzt da sozusagen nur rum, dann macht man eben sowas.
Aber haben Sie, Sie sagen als junges Mädchen, haben Sie davon geträumt, eine Olivenfarm mal zu betreiben, als Sie noch in Deutschland lebten? Also haben Sie dann sich dann in Ihr Leben um Oliven gedreht, schon von früh auf?
Nein, das ist das erste Mal, ja.
Also ein lebenslanger Traum, der sich jetzt endlich...
Wie ich in Rente ging, habe ich mir den erfüllt, oder zusammen mit meinem Sohn eben.
Wie viele Jahre haben Sie denn schon diese Farm hier?
Die seit 2004. So, das ist 16 Jahre jetzt, ja, fast 17 Jahre. Und es ist sehr schön, hier auf dem Land zu arbeiten.
Also ist es genau so, wie Sie sich das vorgestellt haben, eine Olivenfarmerin zu sein?
Ja, im Großen und Ganzen, ja. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich sowieso ein Erdmensch bin und gern Gartenarbeit und Landsachen mache. Und da hat sich das so richtig ergeben.
Hier ist ja keine Pflanze hier in diesem Topf, nur eine Wurzel. Wie kommt das? Und da steht noch jemand da. Wie ist Ihr Name?
Barbara.
Ah, hallo Barbara. Sie, wahrscheinlich möchten Sie hier Kapern kaufen.
Ja, Kapernliebhaberin und fasziniert und staune gerade auch das wunderschöne, wie eine
Skulptur.
Ein Wurzel.
Wurzelwerk, ja.
Also warum nur eine Wurzel hier?
Ja, in dieser speziellen Pflanze, die ist eingegangen. Und weil wir dann neue reintun, wenn wir merken, dass es einfach nichts mehr geht, da kommt kein Zweig mehr raus. Normalerweise kommen dann Zweige im unteren Teil des Stocks raus und dann habe ich die Wurzel rausgezogen. Mhm. Und es ist total
wunderschön.
Ja, sieht unwahrscheinlich aus. Ist sehr verzwickte
Wurzel. Und ineinander verknotet.
Ja. Und sehr stark. Die sind eigentlich sehr stark, diese Wurzeln. Deshalb, wenn die zurückschnitten werden, komplett, werden die ja wie die Rosen ganz bis unten abgeschnitten. Ja. Die treiben dann wieder aus zwischen den abgeschnittenen Ästen. Treiben die wieder aus.
Wie alt wird denn so eine Pflanze in ungefähr?
Kann man das sagen? Normalerweise kann die 10, 20 Jahre leben, Pflanze. Ja. Das ist kein Problem.
Barbara, Sie könnten ja eine Journalistin werden. Das ist eine Frage, die mir gar nicht in den Sinn gekommen ist.
Ich bin einfach neugierig.
Haben Sie noch eine Frage?
Ja, da gibt es ganz viele Fragen. Was macht man jetzt, wenn man diese Kapern in der Schüssel drin hat? Wie geht denn das weiter, der Prozess?
Die Kapern werden gewogen und dann kommt, sag mal, wenn ich jetzt 500 Gramm Kapern gewogen habe, dann tue ich 0,25 Gramm Salz dazu. Mhm. Ja, und das Salz nimmt das Bittere raus, wie bei den Oliven, weil die Kapern schmecken bitter, wie die Oliven.
Ja.
Und dann, dann präparieren sich die Kapern selbst. Also dann braucht man kein Wasser mehr dazu.
Also keine Chemie,
oder nichts anderes, keine Chemie, gar nichts. Nur die Kapern und etwas Salz.
Ja. Mhm. Also wie kommt es, dass dann die meisten Kapern, die wir kaufen, sind dann in Gläsern, in Salzwasser, Essig und oder dann schwimmen sie oder sind in Salz eingepackt? Das ist also alles gar nicht nötig?
Ja, das ist alles gar nicht nötig. Das ist eine Misskonzeption, dass man da Essig reintun muss, damit die Karpen sich präsentieren. Und die Karpen sind so bekannt, weil die haben unwahrscheinlich viel Antioxidants, sind also sehr gesund und die brauchen nur eine minimale Menge Salz, um sich selbst abzuschließen und das Bittere verschwinden zu lassen.
Barbara, ich gebe Ihnen noch eine letzte Möglichkeit, eine Frage zu stellen, bevor wir Adieu sagen. Haben wir noch eine?
Die Erntezeit von den Kapern und die Saison von den Kapern, ist das über einen Monat oder wie lange geht das?
Ist meistens so 3 bis 4 Monate geht es hin. Ja. Ja. Und ich meine, das ist das Gleiche in Spanien oder Italien.
Ja.
Oder, das sind, wenn die meistens kommen die Kapern im Frühjahr raus und dann ein bisschen blühen und dann fangen sie an schon aufzuhören zu produzieren. Dann sind nur noch die Blätter da. In Griechenland isst man natürlich auch die Blätter und das ist natürlich gut dann am Ende, wenn die aufgehört haben zu Kapern zu produzieren, dann kann man die Blätter trotzdem auch noch einlegen. Die legen die dann in Essig ein und Salz auch. Aber wie gesagt, es ist nur Periode von 3 Monaten, 3 bis 4 Monaten.
Arbeitsintensiv genug, 3 Monate lang auf den Knien.
Ja.
Barbara, danke für die Co-Produktion. Danke, tschüss. Wir gehen weiter, Antje. Ja. Also es gibt eine romantische Seite, die mich beeindruckt hat. Im Vorgespräch hatten Sie erzählt, dass Sie auch für andere Besitzer, Landbesitzer hier die Oliven pflücken gehen. Erzählen Sie doch mehr darüber.
Ja, also wir haben hier noch mehrere Leute, die hier Oliven anpflanzen, was sehr schön ist. Und wir haben hier einen Nachbarn, der hat eine Olivenfarm, aber der jetzt keine Oliven mehr pflückt. So, wir pflücken die für ihn und wir geben ihm dafür etwas Öl. Aber im Großen und Ganzen bringt uns das die Chance, halt noch mehr Öl zu produzieren und dann zu verkaufen. Ja, wenn man dann halt Oliven pflückt, ist es halt auch sehr schön, weil man das meistens in der Gruppe macht. Man pflückt ja die Oliven nicht einzeln, Und das Schönste ist dann immer, man hat Gespräche, während man pflückt, weil alle helfen zusammen. Und danach hat man dann Picknicks unter den Olivenbäumen und arbeitet da fast den ganzen Tag. Und es ist diese Ruhe und diese, ja, diese Zusammenkunft mit den Freunden, weil es sind meistens Freunde, die helfen zu pflücken. Ja?
Das ist genau die romantische Seite, die ich gerne noch näher beleuchten möchte, wenn dann die Olivenernte soweit ist. Und in welchem Monat findet die statt?
Im Mai.
Im Mai.
Das heißt, wir haben jetzt ein paar Monate Zeit und dann werden wir im Mai Oliven pflücken.
Da würde ich gerne nochmals kommen, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Und ich helfe dann auch mit, Oliven zu pflücken, ja. Möchte aber dann auch unter dem Baum sitzen und mein Picknick verschmausen.
Ja, das wär sehr schön, das wäre sehr schön. Ich denke, es wird Ihnen gefallen.
Okay. Antje Clark, besten Dank. Antje Clark von der Oliven- und Kapernfarm Gavani oder Gavani, wenn man französisch sein möchte, wie ich das versucht habe. Nochmals allen liebsten Dank und finde man diese Kapernart dann auch im Geschäft, im Delikatessengeschäft unter dem Namen Gavani oder finde ich das
ja,
nur im Restaurant?
Aber nur in Australien hier, ja. Man findet die hier auch in einigen kleineren Boutiquen und in einigen Geschäften, aber nicht in großen Supermärkten. Ja. Da gibt es meistens die europäischen.
Antje Clark, nochmals besten Dank und wie gesagt, viel Erfolg für diese Ernte und wir sehen uns wieder im Mai hoffentlich.
Ja. Okay, gut, vielen Dank. Sehr schön, dass Sie hier waren.